Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal.
Autofenster runter, Musik an und über die Straße brettern. Das finden einige Menschen ziemlich cool und vielleicht auch befreiend. Und für andere ist Autofahren wiederum gar nicht spaßig und löst eher das Gegenteil aus, nämlich Angst. Damit beschäftigen wir uns heute. Wir sprechen mit einer Psychologin, was wir gegen Fahrangst machen können, wenn wir das möchten. Jetzt aber erstmal zu Elisa aus Wuppertal. Sie ist 30 und sie hat keinen Führerschein und will den auch nicht mehr machen. Hallo Elisa.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch.
Warum hast du dich denn gegen den Führerschein entschieden?
Ja, also ich habe 2017 sogar erstmal angefangen, versucht, den Führerschein zu machen, weil wenn man es nicht ausprobiert, kann man ja gar nicht mitreden und ich hatte noch nie Probleme, als Beifahrer dabei zu sein, aber als Fahrer. Das liegt eher daran, dass ich einfach große Angst habe, selber Fehler zu machen und dadurch anderen zu schaden. Andersrum habe ich aber auch ganz große Angst, dass mir jemand schadet, dadurch, dass Alkohol am Steuer und zu schnelles Fahren, Straßenverkehrsordnung nicht vernünftig gesehen zu haben oder sonst was und dass dadurch ein schwerer Unfall passiert und dass eventuell irgendjemand das Leben kostet, weil ich da einfach nicht vorsichtig war oder aber auch, weil andere nicht vorsichtig sind.
Wenn das jetzt nicht zu viel negative Gefühle in dir auslöst, kannst du einmal beschreiben, was das mit dir so gemacht hat, als du im Auto saßt?
Ja, ich hatte schon echt Panik, vor allem, weil der Fahrlehrer ganz immer so euphorisch war und sagte, ja, du schaffst das, du machst das und wir kriegen das hin und das wird auf jeden Fall was. Und innerlich war ich so, oh mein Gott, wenn jetzt ein Auto kommt und wenn ich jetzt da rausfahren muss, dann habe ich immer ihn gebeten, bitte in den Seitenstraßen zu fahren, wo kein Auto kommt, wo ich wusste, das ist eine ruhige Straße, da fährt eh nichts. Und aber so nach dem zweiten Mal fahren hat er dann gesagt, wir müssen aber mal auf die Straße. Und dieses Müssen war für mich direkt so eine Blockade, auf gar keinen Fall. Also ich hatte wirklich Angst davor. Und hab dann auch alles vergessen. Und dadurch, dass er mich dann noch so unter Druck gesetzt hat, ja, aber du weißt doch alles, du kannst das doch. Und dann konnte ich auf einmal gar nichts mehr, ne?
Ja, ja, so richtig, wie du sagst, dann macht man zu.
So komplett unter Druck einfach.
Wie alt warst du da?
Also ich habe zweimal versucht, den Führerschein zu machen. Einmal war ich 17. Da habe ich die ganzen Unterrichtsstunden gemacht. Das war auch alles super. Als es dann zum Fahren hinging, habe ich abgebrochen. Mein Vater so, das kann doch nicht wahr sein. Und mit 18 habe ich es dann nochmal selber gemacht. Dann sagst du, okay, wenn du den selber bezahlst, oder 19 war ich, glaube ich, sogar. Wenn du den dann selber bezahlst, dann wird es vielleicht auch anders und dann machst du es bestimmt. Aber das war dann auch negativ. Und dann habe ich komplett abgebrochen gehabt wieder. Und dann habe ich halt meinen Sohn zur Welt gebracht. Und dann dachte ich so, boah, alle haben ein Auto und alle fahren überall hin. Und ich möchte natürlich auch meinem Kind das bieten können. Und dann bin ich aber mit 25 blind auf dem linken Auge geworden. Und dann war alles komplett vorbei. Ne? Also jetzt mich überhaupt ins Auto zu setzen, würde ich mich gar nicht trauen. Weil also klar, als Beifahrer gar kein Problem, aber als Fahrer traue ich mich halt einfach nicht, weil ich habe gar keine Übersicht von der linken Seite. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig.
Da waren jetzt ganz viele Infos drin. Ich springe noch einmal zurück, denn ich finde das schon auch mutig zu sagen, ich breche jetzt hier ab. Wie war das für dich? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Mein Umfeld hat eher so darauf reagiert, dass sie gesagt haben, ach Quatsch, das kann ja jetzt nicht schon wieder sein, weil ich hatte ja schon mal abgebrochen und ja, da machst du es eh nichts. Meine Mutter zum Beispiel, die hat es genau gemerkt und hat gesagt so, ja, du willst das gar nicht. Ne? Also innerlich, klar, jeder hat einen Führerschein und man will natürlich auch so dazugehören am Anfang. Ich war noch sehr jung und wollte natürlich das machen, was meine Freunde machen. Und ja, meine Mama hat gesagt, ich glaube, du wirst niemals einen Führerschein machen und ja, der Rest hat halt einfach gesagt, ja, mach das schon, das wird schon, das ist jetzt so eine Phase. Also die haben das eigentlich immer so positiv versucht zu reden, aber bis irgendwann haben sie gemerkt, das wird nichts.
Könntest du denn aufgrund deiner körperlichen Einschränkung gerade überhaupt einen Führerschein machen?
Ja, eher nein. Nee, also eigentlich kann ich jetzt offiziell einen Führerschein machen. Da gibt es bestimmte Testungen, dass man das machen kann. Aber ich sehe so viel. Das hört sich doof an, aber es ist leider so, dass es mich schon sehr in meinem Ganzen einschränkt, was das angeht, ja. Ich mag es auch nicht, wenn man links neben mir läuft, weil dann sehe ich denjenigen ja nicht richtig. Ich sehe ja nur hell und dunkel. Ich habe eine Sehkraft von 2-4%. Und beim Fahren ist es ja dann noch schlimmer, weil du musst dich ja komplett drehen, damit du überhaupt das ganze Sichtfeld siehst, ne?
Inwiefern schränkt dich das denn im Alltag wirklich ein, kein Auto zu haben?
Ja, also es gibt schon viele Situationen, wo ich sage, ein Führerschein wäre halt jetzt super, Einkaufen brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe da aber mich, also meine Eltern wohnen halt in der Nähe und es ist gar kein Problem. Ich gehe gerne mit meiner Mama einkaufen, schon immer. Deswegen machen wir das immer zusammen. Und deswegen finde ich das auch super, so auch weiter so bleiben. Und also ich hatte halt ja auch immer einen Partner, der halt ein Auto hatte. Deswegen hatte ich nie Probleme. Jetzt, wo ich Single bin, ist es natürlich nochmal was anderes. Jetzt muss man das ganz umstrukturieren. Aber an sich klappt es eigentlich super, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden bisher.
Und gab es auch mal Situationen, wo du so gedacht hast, oh, jetzt wäre cool, ein Führerschein?
Ja, da war zum Beispiel eine Situation, wir waren im Schwimmbad und es hat auf einmal angefangen zu hageln. Beide Kinder total am Weinen, wollten nach Hause und wir kamen da ja nicht weg, weil der Bus kommt in 30 Minuten ungefähr immer. Und dann stehst du da mit zwei Kindern im strömenden Regen, dann denkst du dir auch so. Und dann sagte mein Sohn so, Mama, es wäre doch jetzt so schön, wenn du einen Führerschein hast. Und ich denke mir so, ach nein.
Das geht ins Herz.
Brech meine Seele komplett.
Ja. Versteht denn dein Umfeld deine Entscheidung? Oder gibt es da Menschen, die doch nochmal probieren wollen, dich dahin zu treiben?
Also ehrlich gesagt, mein Umfeld, was mich kennt, die verstehen das total und die sagen auch, bitte mach keinen. Also die wissen jetzt so die Lage. Aber so, das ist eher so die neuen Leute, die man kennenlernt, die sagen so, echt? Oh mein Gott, warum hast du keinen Führerschein? Und das fühlt sich dann immer so an, so, oh Gott, was sagst du denn jetzt, ne? Und dann sage ich immer, ja, ich kann halt einfach nicht. Also ich versuche es schon immer so jetzt ein bisschen anders zu erklären und dann akzeptieren die das auch ganz schnell, ne? Also zum Beispiel für mich ist, glaube ich, noch schwer, einen Partner kennenzulernen, der das Ganze so akzeptiert. Man hat ja nicht immer so Leute, die direkt in der Nähe wohnen und man will ja auch auf keinen angewiesen sein und dann ist das immer ein bisschen schwierig. Also das ist mir jetzt eher so aufgefallen in den letzten Monaten.
Ah, spannend. Ja, ich habe tatsächlich einige Freundinnen, die in einer Hetero-Beziehung sind und da hat der Typ keinen Führerschein und da fahren die einfach immer die ganze Zeit. Aber ja, man muss sich dann auch so erreichen können und mit Anbindung weiß man ja auch immer nicht so, kann schon herausfordernd sein.
Ja, definitiv. Das muss ich auch sagen. Also es gibt halt wirklich Situationen, wo ich sage, ich hätte wirklich gerne einen. Aber innerlich sage ich mir, boah, ich könnte das nicht. Also es gibt so schlimme Sachen. Also ich bin auch noch nie zum Beispiel Motorrad gefahren.
Ich auch nicht.
In meinem ganzen Leben noch nie. Und ich habe auch wirklich Angst davor.
Was war denn so die dreisteste oder nervigste Diskussion, die du so hattest?
Ich habe einen Mann kennengelernt damals. Und ich hatte halt keinen Führerschein, wie gesagt. Und dann dachte er irgendwann auf einmal, hör mal, ich habe eine Überraschung.
Okay.
Und ich so, was hast du denn für eine Überraschung? So, ja, das zeige ich dir. Komm mal mit, wir fahren da jetzt hin. Und ich so, okay, mich voll gefreut, weil es halt eine Überraschung. Überraschungen sind ja, denke ich mal, toll. Und dann dachte ich, wir sind auf einer Landstraße. Und ich so, das kann ja jetzt nicht sein. Wo fahren wir denn? Und dann standen wir plötzlich auf einem Verkehrsübungsplatz. Ich sag, was machen wir denn hier? Ja, ich habe dir 10 Fahrstunden als Überraschung geschenkt, damit du üben kannst.
Okay.
Oh, ich war geschockt. Ich war wirklich... Ich war so sauer, ich bin wirklich aus dem Auto ausgestiegen und habe diesen Zettel genommen, den er da so teuer gekauft hat und habe den so einem Mädchen gegeben, was da geübt hat. Die hat sich natürlich gefreut, aber boah, das war wirklich dreist, ja.
Ja, da hat jemand wohl überhaupt nicht zugehört.
Nee, gar nicht.
Wie ging es dir dann im Nachhinein damit? Hat es nochmal zwischen euch gefunkt oder war das der Moment, wo du dachtest?
Nee, das war weg, ne? Also das Thema war durch. Ich bin dann nach Hause gefahren worden und dann habe ich mich irgendwie auch wirklich nicht mehr gemeldet. Ich sage immer, da war zu viel, ne? Das vor allem nach dem dritten Mal Treffen sowas zu machen, das ist schon wow. Also es schaffen manche nach 10 Jahren nicht.
Vielen Dank fürs Teilen und gut, dass du da deine Grenze gezogen hast.
Ja, ich danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Angst vor dem Autofahren, gerade wenn man eigentlich vielleicht Autofahren möchte, das kann echt belastend sein. Wir wollten uns das mal psychologisch einordnen lassen und haben es gemacht mit Caroline Fischer. Sie ist Psychotherapeutin und hat sogar zu dem Thema promoviert. Hallo Caroline.
Hallo Charlene.
Welche Daten sind denn so bekannt über Menschen, die eher Angst haben?
Ja, das ist gar keine so einfache Frage. Die lässt sich, glaube ich, gar nicht einfach beantworten. Also was wir feststellen konnten in unserer Studie, die wir zur Autofahrangstbehandlung durchgeführt haben bei uns hier in der Universitätsambulanz in Landau. Wir haben festgestellt, viele weibliche Personen melden sich bei uns, die unter Autofahrängsten leiden. Vom Alter her ist es komplett durchmischt gewesen, von gerade den Führerschein gemacht mit vielleicht 18 oder 19, Anfang 20 bis hin zu fast 80 Jahre alt. Das heißt aber ja nicht, dass Männer nicht unter Autofahrangst leiden, sondern heißt einfach nur, dass die sich vielleicht nicht so offen gemeldet haben mit diesem Anliegen.
Ah, verstehe.
Ansonsten gibt es da einfach nicht so viel Forschung, die das jetzt gut beantworten könnte, wer am meisten betroffen ist von Autofahrangst. Das scheint sehr durchmischt zu sein.
Was haben die Menschen denn dann erzählt? Also wie äußert sich die Angst?
Die meisten Menschen berichten, dass sie halt hauptsächlich Panikattacken am Steuer erleben, also zum Beispiel in bestimmten Fahrsituationen wie der Autobahnauffahrt oder Fahren im Dunkeln, Fahren bei Nacht oder Überholen mit bestimmten Angstsymptomen reagieren. Bei ganz vielen Patienten und Patientinnen ist das eben der Fall, dass sie starkes Herzrasen haben, schwitzen, ein enge Gefühl in der Brust haben oder weiche Knie bekommen. Und diese körperlichen Symptome natürlich fürchterlich unangenehm sind und dann auch den Menschen, den Betroffenen sozusagen suggerieren, es ist Gefahr im Verzug, selbst wenn sie doch eigentlich fehlerfrei Auto fahren und das eigentlich alles gut im Griff haben.
Was können Gründe dafür sein?
Manche Patientinnen und Patienten haben berichtet, dass sie Autounfälle erlebt haben, aber das muss überhaupt nicht bei allen der Fall sein. Das scheint auch nur bei einem Teil der Fall zu sein. Viele haben auch einfach erlebt, dass sie ganz plötzlich aus heiterem Himmel einfach eine Panikattacke am Steuer erlebt haben, so wie man auch eine Panikattacke beim Einkaufen oder beim Kochen oder sonst wo erleben kann. Und so würden wir dann in der Verhaltenstherapie von klassischer Konditionierung sprechen, ne? Also dass die Autofahrangst dann, also dass die Panikattacke ans Auto sozusagen geknüpft wird und der Kopf dann im Auto immer wieder Angst erlebt.
Ich finde, gerade in Großstädten sagen ja einige Menschen, also das ist wirklich nicht feierlich, da Auto zu fahren. Wie kann ich denn unterscheiden, ob meine Angst vorm Autofahren, ich sag jetzt mal so, gängig ist, weil wer mag schon stressige Straßen, oder ob es was ist, was man vielleicht mal behandeln lassen kann?
Ja, also ich denke, man merkt selbst, wenn man betroffen ist, ob die Fahrangst noch im Rahmen ist und trotzdem einen noch fahren lässt oder ob sie einen so beeinträchtigt und so viel Leidensdruck im Alltag macht, dass ich vielleicht auch gar nicht mehr fahre und zu wichtigen Dingen gar nicht mehr hinkomme oder immer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen bin, den es ja auch in ländlichen Regionen dann oftmals gar nicht so gut gibt. Da merkt man dann eben, ob man professionelle Hilfe suchen möchte oder nicht. Das lösen viele darüber, dass sie einfach vielleicht auch erstmal nochmal Fahrstunden nehmen. Das finde ich auch eine ganz gute Idee, um einfach erstmal einzuschätzen, ob die Kompetenz an sich denn da ist, ob man noch alle Handlungsabläufe auch gut beherrscht. Beim Autofahren muss man ja einfach unheimlich schnell sein und viele Reize schnell auf einmal verarbeiten und reagieren. Manche andere, und so war es dann bei uns natürlich auch hier in der Ambulanz, melden sich eben auch beim Psychotherapeuten, berichten von der Angst und dann kann man ganz gut in einem psychotherapeutischen Gespräch auch rausfinden, ob die Angst pathologisch ist oder ob sie in Anführungszeichen noch normal, nicht krankhaft ist und gar keiner Behandlung bedarf, sondern vielleicht einfach ein paar Fahrstunden auch genügen würden.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man gar nicht die Achtsamkeit oder das Wissen hat, hey, es gibt sowas wie echte Angst vorm Autofahren und sich so zwingt, Auto zu fahren, weil man irgendwie muss, führt das zu irgendwas, außer dass es sich gerade nicht gesund anhört?
Also es kann ja schon nicht ganz ungefährlich sein, wenn jetzt jemand am Steuer eine Panikattacke erlebt und vielleicht aufgrund der Angst auch nicht mehr handlungsfähig ist oder nicht mehr schnell handlungsfähig ist. Von daher denke ich, sollte man das dann schon gut einschätzen lassen, auch mit einer Expertenmeinung, egal ob jetzt psychotherapeutisch oder durch eine Fahrschule, ob man eben noch sicher auch am Steuer ist.
Ist es in irgendeinem Szenario, wir sind ja da alle unterschiedlich, auch ratsam zu sagen, hey, vielleicht brauchst du einfach mehr Fahrpraxis?
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt geht es in der Verhaltenstherapie dann auch darum, dass wir uns ja konfrontieren mit der Angst und auch immer wieder üben gemeinsam. Erst natürlich im sicheren Rahmen hier im Therapieraum, in dem wir auch darüber sprechen, woher die Angst kommen kann, was dabei im Körper passiert und was man dagegen tun kann. Und schlussendlich dann mit Hilfe einer Fahrschule, mit der wir auch kooperieren würden im Rahmen der Therapie, würden wir uns im Fahrschulauto exponieren und die angstbesetzten Situationen aufsuchen.
Also das dass ja man einmal so ein bisschen übersetzt. Also du meinst quasi, dass man dann zusammen ins Auto geht und auch so ein bisschen fährt. Also dass man so eine Situation kreiert, die einem Angst machen könnte. So meinst du, oder?
Ja, genau. Ganz genau, ja. Also zum Beispiel halt, wenn ein Patient Angst vorm Autofahren auf der Autobahn hat, dann würde man im Rahmen der Therapie auch gemeinsam mit dem Auto auf die Autobahn fahren. Zuerst mit Hilfe einer Fahrschule, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten, wo ja der Fahrlehrer jederzeit eingreifen könnte. Und dann würden wir später auch mit dem Patienten im patienteneigenen Auto auf die Autobahn fahren und halt eben üben, um zu erleben, dass die Angst auch in den Griff zu bekommen ist und die Angst auch nachlässt, wenn ich mich immer wieder mit der Situation auch auseinandersetze.
Gibt es auch Personen, wo es ratsam ist, einfach wirklich Abstand von dem Thema, vom Versuch überhaupt Autofahren zu nehmen, weil es, ich sag jetzt mal so hart, so hoffnungslos ist?
Also ich mag nicht ausschließen, dass es sowas gibt, aber das haben wir jetzt bei uns in unserer Behandlungsstudie und in unserer praktischen Erfahrung bisher nicht erlebt. Also wir konnten bisher mit unserem Vorgehen ganz gut den Menschen und den Betroffenen auch weiterhelfen und Schritt für Schritt die Angst auch in den Griff bekommen. Das heißt nicht, dass die Angst immer ganz weggeht und für immer weggeht. Das heißt auch nicht, dass das Autofahren für den Betroffenen irgendwie das größte Hobby wird. Aber in allen Fällen bisher konnten wir das schon erreichen, dass jemand wieder gut und sicher Auto fährt.
Das ist krass. Danke, Caroline.
Gerne.
Ihr habt Caroline Fischer gehört. Sie ist Psychotherapeutin. Autofahren. Wenn wir am Steuer Angst bekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren Freundis und lasst uns gerne eine süße Bewertung da. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Hören.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.